Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Etwas, was ich mir irgendwann mal auch relativ deutlich und klar gemacht habe, trag die Gelassenheit in deinen Kalender ein. Baller dir da einfach einen Termin mit dir selber rein, wo du was für dich tust. In Ruhe essen, Handy weg dabei, Laptop weg dabei. Einfach Ruhe und die Zeit, um dieses Essen, das wir uns zubereitet haben, auch entsprechend zu genießen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Dieses Einschleifen von Bewegungsabläufen beim Sport. Profigolfer, der immer wieder auf der Driving Range die Dinger pitcht. Eine Läuferin, die immer wieder kurze Antritte, also aus dem Startblock heraus, macht. Ein Fußballer, der immer die gleichen Abläufe mit einer Flanke auf den ersten Pfosten. Es ist halt immer wieder die tägliche Routine, das Einschleifen, das Programmieren. Und genau so muss ich natürlich versuchen, meinen Verstand zu programmieren.
Es ist eigentlich so ein Tag, wo Dr. Burak Yildirim total gelassen sein müsste, weil bei Bayer Leverkusen läuft es richtig, richtig, richtig gut. Also jetzt ist es so, dass ihr ja eher Angst haben müsst, dass euer Trainer abgeworben wird von Real Madrid oder von anderen großen Vereinen. Es ist ja Wahnsinn, was da gerade passiert. Da braucht man schon relativ viel Gelassenheit auch als Arzt, dass man da gut durchkommt, oder? Hallo Burak.
Ja, hallo Mike. Ja, definitiv, da muss man die Ruhe selbst sein. Aber Real Madrid kann, glaube ich, unseren Trainer gar nicht bezahlen. Von daher wird es schwierig. Als Spieler hatten sie ja schon Schwierigkeiten, ihn zu bezahlen seinerzeit. Ja. Und als jetzt erfolgreicher Trainer, Erfolgstrainer, wird es natürlich noch schwieriger. Also von daher, nee, aber du hast schon recht. Also mir geht schon. Sehr cremig im Moment.
Sehr cremig im Moment, ja. Auch passt gut zu deinem cremefarbenen Hoodie heute.
Ja, ich hoffe, mir das auch.
Das ist immer Wahnsinn. Ihr könnt das gar nicht sehen.
Ins Spiel bringen.
Ja. Ihr könnt das gar nicht sehen. Dieser Doktor ist wirklich ein gut aussehender Mann und achtet auch immer auf sein Outfit. Das ist wirklich Wahnsinn.
Obwohl es ja nur ein Podcast ist, ne?
Es ist nur ein Podcast.
Aber es ist wichtig. Also, mein Vater hat immer gesagt: Junge, wenn du schon nichts kannst, dann guck, dass du gut aussiehst.
Ja.
Und das versuche ich natürlich zu beherzigen, definitiv.
Hat mein Vater auch mal gesagt, tatsächlich.
Ja, er sagt es immer noch.
Guck wenigstens, dass die Verpackung stimmt.
Er sagt es immer noch.
Ja, immer noch. Sagt es immer noch. Guck wenigstens, dass die Verpackung stimmt.
Ja, absolut.
Deshalb machen wir auch im Grunde genommen das Inhaltliche in einem Podcast, damit wir wenigstens das aufholen können, dass wir nicht nur einfach nur auf unsere Klamotten achten, sondern dass wir auch gelassen durchs Leben gehen und dass wir vielleicht auch einen gelassenen Podcast machen mit einem Thema, das ganz schön schwierig ist, glaube ich, für die meisten. Und die Mehrheit der Deutschen sagt zumindest, die Statistik ist nicht unbedingt gelassen, sondern ganz schön gestresst. Und braucht auch tatsächlich wirklich immer mal wieder Unterstützung, ob das psychologisch ist, ob das tatsächlich coachmäßig ist oder was auch immer. Es gibt also einen großen Bedarf an Ratschlägen, wie man denn Gelassenheit besser hinkriegen kann. Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht alle Tipps in einen Podcast packen können, aber vielleicht doch die eine oder andere Anregung geben können und vor allen Dingen auch, vielleicht hat das auch was mit Sport zu tun, vielleicht hat das was mit Laufen zu tun, vielleicht hat das auch was mit einer inneren Einstellung zu tun und was gibt es da für Möglichkeiten und was kannst du aber auch machen, wenn du es nicht bist. Das finde ich ja auch immer wieder ganz spannend. Also das heißt, wenn wir einen Mangel an Gelassenheit haben, wie wirkt sich denn das am Ende des Tages vielleicht auch auf den Körper aus? Das sind so die Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde heute, wenn es okay ist.
Ja, sehr gerne. Zumal du hast ein, zwei Punkte angesprochen, die wichtig sein werden in dieser Folge und die man so ein bisschen vielleicht zusammenfassen kann, dass Gelassenheit trainierbar ist. Und das werden wir sicherlich so mit dem einen oder anderen Anekdötchen und dem einen oder anderen wissenschaftlichen Hinweis vielleicht sogar gleich aufgreifen können.
Dann lass uns doch mal kurz noch über den Mental Health Moment der Woche reden, denn der gibt uns ja manchmal auch ein Stück weit Gelassenheit. Wie war deiner?
Ja, ist verrückt eigentlich, weil ja, wir die Folge oder den Inhalt der Folge ja sehr kurzfristig fixiert haben und bestimmt haben, dass wir heute auf das Thema Gelassenheit eingehen wollen. Aber mein Mental Health Moment der Woche, also passt wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt, nämlich hat mit einem Buch zu tun, beziehungsweise mit einer Buchempfehlung. Dir kann ich es ja zeigen. Mhm. Das Buch nennt sich Der tägliche Stoiker oder Stoiker, je nachdem, wie man das aussprechen möchte.
Stoiker.
Stoiker, genau. Und ja, du weißt ja, ich komme aus Köln.
Ja.
Da ist man relativ schnell beim Stoiker.
Also beim Stoiker.
Und die Empfehlung kommt von Eamon Demirjian, besser bekannt als Denkanreiz, hat einen sehr interessanten Instagram-Kanal und auch einen interessanten Podcast. Mhm. Und der hatte das in einer Story mal verlinkt vor ein paar Tagen. Und ich kannte das Buch tatsächlich nicht und ich bin ja so eine absolute Bücherwühlmaus, aber das Buch kannte ich tatsächlich nicht. Und es geht in erster Linie wirklich darum, effektiver und gleichsam gelassener zu sein. Und das habe ich dann so ein bisschen angeritzt und habe das ein oder andere daraus gelesen. Und das ist, wie ich finde, ganz nett aufgebaut, nämlich ja in Daten. Also es ist letztendlich wie so eine Art Kalender, beziehungsweise wie so eine Art Tagebuch, kann man vielleicht auch dazu sagen. Und dann kann man so von Tag zu Tag immer so eine kleine Passage lesen. Dadurch aber, dass ich einen Aufholbedarf hatte, bis April musste ich mich erstmal da durch die anderen Tage durchwühlen. Und ich würde gerne nicht als Spoiler sozusagen, sondern einfach nur mal, wie interessant das jetzt auch mit der heutigen Folge zusammenhängt, den 1. Januar kurz zitieren wollen, nämlich 1. Januar Macht und Entscheidung. Die wesentliche Aufgabe im Leben besteht darin, die Dinge zu erkennen und voneinander zu unterscheiden, um mir klar machen zu können, über welche äußeren Umstände ich keine Macht habe und welche von den Entscheidungen abhängen, die in meiner Macht stehen. Wo finde ich dann das Gute oder Böse? Nicht in den Dingen, die nicht in meiner Macht stehen, sondern in mir selbst, in den Entscheidungen, die ich treffe. Stammt nicht von mir, sondern von Epiktet, einem Philosophen zur römischen Zeit. Mhm. Und ja, so begann sozusagen oder hätte das Jahr beginnen können am 1. Januar für mich und für jeden, der das Buch liest. Aber finde ich natürlich im Zusammenhang, wie gesagt, mit unserer Folge total spannend.
Sehr gut.
Und kann das Buch auch jetzt schon wärmstens empfehlen.
Ja, gehe ich gleich mal rüber in die Buchhandlung. Ich bin ja so oldschool und mache das nicht online, sondern gehe in die Buchhandlung und mache das da. Support your local bookseller. Und werden wir das gleich mal ziehen. Ja, ich kann dir von meinem noch erzählen. Das ist eine ganz anders gelagert. Passt aber auch wie Arsch auf Eimer. Ist nämlich heute passiert. Du weißt, ich bin ja mit den Medien irgendwie ein bisschen, hab mit denen zu tun. Und wenn du als Kommunikationsagentur auch mit PR zu tun hast, dann hast du natürlich logischerweise auch die Pflicht, dich so ein bisschen zu informieren. Was machen Medien eigentlich gerade? Wo stehen sie und so weiter? Und dann habe ich jetzt irgendwie dieses neue Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre gesehen, Noch wach, wo er ja quasi im Grunde genommen, also er sagt natürlich aus rechtlichen Gründen, dass das eine totale Fiktion ist, dieses Buch, aber es geht natürlich um Julian Reichelt, den Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und also ich will jetzt gar nicht irgendwie auf Julian Reichelt eingehen, weil ich irgendwie diesen Podcast gar nicht missbrauchen will, um ihm wieder eine Plattform zu geben. Aber mir ist aufgefallen, oder ich habe mir die Frage gestellt, warum dieses Buch und was soll das? Und wie viel Mist, also wen interessiert es eigentlich? Weil Julian Reichelt ist Geschichte. Wen interessiert eigentlich Bild? Und scheinbar noch eine Menge Leute. Aber wen interessiert, wer da jetzt gerade Chefredakteur ist? Und wen interessiert eigentlich das Ganze drumherum? Ist doch einfach nur eine rechtliche Geschichte. Wenn Julian Reichelt Scheiße gebaut hat, wenn er Frauen unter Druck gesetzt hat, dann müssen das Gerichte klären, sollen das auch gerne. Aber warum müssen wir uns zumüllen mit allem möglichen Kram so? Ja? Und wir tun das. Und ich frage mich auch, warum wir das tun. Ich habe für mich entschieden, in doubt, let out und lass das jetzt einfach raus. Ich war kurz davor, dieses Buch als Hörbuch irgendwie runterzuladen, dachte mir so, nee, mach mal irgendwie was Sinnvolles. Und hatte dann irgendwie auch in der Woche noch zusätzlich zu diesen Gedankengängen viel zu viel im Kopf, noch bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das ich jetzt Business Ghosting nenne. Das heißt, es gibt bei uns in der Agentur, und so ist es auch bei allen anderen, habe ich rausgekriegt, so dass, oder auch in anderen Geschäftsbereichen und anderen Gewerken, so dass Anfragen gestellt werden und erstmal so, ja, wir brauchen unbedingt. Dann sagst du, ja, super, bieten wir an, kein Thema. Dann machst du Termin, dann ist immer noch alles, dann wird es immer besser und ja, und schickt uns den Vertrag und plötzlich hast du nichts mehr. Dann schreibst du irgendwann nach einer Woche oder zwei eine E-Mail. Hallo, ist das noch aktuell oder hörst nichts mehr? Dann irgendwann kommt jeder mal um die Ecke und sagt, ah, Entschuldigung, war zu viel los. Aber wir können jetzt weitermachen. Du reagierst drauf und es kommt wieder nichts. Über Wochen hinweg. Und dieses Business Ghosting ist wirklich ganz krass, weil es geht bis hin zu, es meldet sich jemand gar nicht mehr. Und es ist jemandem gar nicht mehr richtig bewusst, dass er da ganz schön kommunikativ und auch in Sachen Respekt und so weiter und Umgang ganz schön eine Scheiße baut. Also richtig Scheiße baut. Ghosting ist ja per se erstmal schon früher, als wir jung waren, Burak, hat man gesagt, die schneidet mich. Oder der schneidet mich.
Ja.
Und heute ist es Ghosting. Und das gibt es eben einfach auch im Business. Und da dachte ich, wie krank ist das denn das alles? Und das häufte sich so. Also erstmal diese Julian Reichelt-Geschichte, womit man sich so beschäftigt, dann diese Business-Ghosting-Geschichte, wo ich heute auch überlegt habe, ich werde da jetzt wirklich mal was für die W&V in der Kolumne drüber schreiben, weil es auch, wenn du dich da reinwühlst, immer mehr wird. So, und dann habe ich gedacht, so, ich ziehe jetzt diesen ganzen Quatsch in Sachen Mental Health erstmal einen Stecker und gehe einfach mit den Hunden und der Tochter auf dem Rücken, im Rucksack, durch den Wald. Das habe ich gemacht und plötzlich zog sich zu, und es hagelte wie die Wutz aus allen Kanonenrohren. Und dann stapfst du so innerlich die Hunde nass, dreckig. Die Tochter hinten quengelte, der knallte auch der Hagel irgendwie rein ins Gesicht. Und alles war aber so, okay, wir müssen jetzt einmal durch. Wir machen das alles wieder trocken und sauber. Und dann war's das. Das haben wir gemacht. Und dann lernst du Gelassenheit. Wenn du nämlich dann diesen ganzen Quatsch, den ganzen Driss wieder aufräumen musst und trotzdem feststellst, es hat so gut getan, auch durch den Hagel, auch durch wirklich Witterungsbedingungen, die nicht ganz so geil waren. Ja, und ich kam sehr gelassen wieder nach Hause und das hat sich jetzt durchgezogen bis in diese Folge rein. Entschuldigung, es war ein bisschen länger, aber es musste sein.
Stark, stark und auch gesund. Also Gelassenheit ist ja auch
ja, vielleicht.
Gesund.
Vielleicht, vielleicht. Vielleicht.
Definitiv. Kommen wir gleich zu.
Kommen wir gleich zu. Wir können auch direkt einsteigen.
Ja, klar, gerne.
Also, wenn es um Gelassenheit geht, dann kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sie lernen wollt, lacht euch ein Kind an, Hunde an und geht in Hamburg durch den Wald und lasst es schön hageln. Und guckt mal, dass ihr nicht ausrastet hinterher. Dann ist ein langer Prozess, so während dieses Marschs. aber ja.
Geht auch sicher bei schönem Wetter alleine, geht auch.
Geht auch.
Es muss nicht hageln.
Geht auch. Aber sag uns doch mal, oder sag mir doch mal, wie gehst du damit um? Also was heißt, du hast vorhin angerissen, das fand ich sehr spannend. Wie geht man denn damit um? Also das heißt, wie lernt man denn Gelassenheit nach Dr. Burak Yildirim?
Indem man sich erstmal bewusst macht, dass man nicht gelassen ist. Das ist, glaube ich, erstmal die Basis. Weil wir, ja, ich mag den Begriff nicht so sehr, weil Leistung ist etwas Natürliches im Grunde, aber dieser klassische Begriff der Leistungsgesellschaft, der treibt uns ja im wahrsten Sinne des Wortes so um, dass wir letztendlich irgendwo ständig das Gefühl haben müssen oder dürfen oder sollten, am Rad zu drehen. Ne, das noch erledigen, dieses noch, ne? Und dann kommt so ein Arzt um die Ecke, der dann sagt, eine 40-Stunden-Woche ist ein Nebenjob und so weiter. Aber ich habe es ja beim letzten Mal auch schon gesagt in der Folge Work-Life-Balance oder wie ich jetzt von meiner Schwägerin zuletzt gehört habe, die arbeitet unter anderem in der Personalabteilung einer Bank und stellt Leute ein und die sagte, nee, das ist nicht Work-Life-Balance, sondern wir reden von Life-Life-Balance. Da geht es nur noch darum, ja, und damit hat sie wiederum große Schwierigkeiten, wenn es um die Positionierung und um Posten geht. Und aber ich glaube, so der gemeine der gemeine, nicht gelassene Mensch, der weiß, wovon ich spreche, nämlich, dass man eben permanent das Gefühl hat, man muss Gas geben, man muss noch ein bisschen mehr machen oder eben diese berühmte Extrameile drehen. Das unterstütze ich auch, das mache ich selber auch. Und trotzdem gibt es eben Phasen, wo man den Akku aufladen muss, sich sortieren muss, konzentrieren muss, um dann wieder die nächsten guten Entscheidungen treffen zu können und vor allen Dingen auch Prioritäten zu setzen, welche Entscheidungen oder welche Handlungen, welche Projekte einfach völlig uninteressant sind und an zweiter, dritter, vierter Stelle stehen sollten. Und deshalb ist meiner Meinung nach so diese Selbstreflexion zu sagen, wo stehe ich, wie fühle ich mich, kann ich Stress umwandeln in Energie oder ist Stress eher etwas, was mir Energie raubt? Und ich glaube, nach dieser Selbstreflexion ist es dann wiederum möglich, die einzelnen Faktoren anzusprechen und die einzelnen Skills, möchte ich mal in dem Zusammenhang auch sagen, anzupacken und zu erlernen, die einen gelassener machen können.
Mhm. Finde ich schon mal einen guten Ansatz, erstmal sich darüber bewusst zu werden. Ich glaube, viele sind sich gar nicht so richtig bewusst darüber, dass die Gelassenheit fehlt. Also oder definieren es vielleicht manchmal auch für sich anders, ne? Dass sie sagen, ich bin gestresst, ich habe zu viel zu tun. Ja, das gehört ja logischerweise auch irgendwie alles dazu. Und manchmal ist es auch so, dass man ja auch grundsätzlich mal gelassen war und sie dann verloren hat, die Gelassenheit. Mhm. Geschuldet von allen möglichen Dingen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir neigen ja oftmals dazu, andere dafür verantwortlich zu machen, also sprich vielleicht einfach auch Arbeitgeber dafür verantwortlich zu machen, Familienmitglieder dafür verantwortlich zu machen und. Aber dabei sind, das finde ich eigentlich das Wesentliche, wenn es um Gelassenheit geht, einfach mal bei sich zu sein und bei sich anzuklopfen und zu hören, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Sind es immer die anderen oder ist es vielleicht einfach auch, du kannst ja für dich entscheiden. Also du kannst ja für dich durchaus entscheiden, gehe ich da noch mit, gehe ich da nicht mit? Lass ich es zu, dass meine Nerven über die Maßen strapaziert werden zum Beispiel? Dass ich unter Druck gesetzt werde und so weiter? Klar, jetzt höre ich natürlich auch schon Stimmen, die sagen, ja klar, es ist einfach gesagt, aber wenn du deinen Job erhalten möchtest, dann musst du heutzutage vielleicht einfach auch mal ein paar Sachen die Extrameile gehen, zum Beispiel. Oder es werden plötzlich Dinge von dir erwartet, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht erwartet worden wären. Warum sage ich das? Weil ich zum Beispiel einfach auch im Moment gerade mal im Bekanntenkreis jemanden habe, der sich so ein bisschen in genau diese Situation reinmanövriert hat. Nämlich immer zu sagen, ah, guck mal, die anderen sind alles Arschlöcher. Mein Chef ist ein Arschloch und sein Chef ist ein Oberarschloch. Die treiben miese Spiele mit mir und ich muss die irgendwie mitgehen, um irgendwie meinen Job oder wenigstens eine Abfindung noch mitzunehmen. Anstatt eine eigene Strategie zu entwickeln und gut und clever aus dieser Situation rauszukommen. Und jetzt schätz mal, wie lange das schon geht. Schätz mal, wie lange sich dieser Mensch schon mit diesem Gedankengang und mit diesem Druck beschäftigt.
Boah. In Jahren?
Ja, also fast, es ist fast von anderthalb Jahre.
Mhm.
Und das täglich. Also immer ist das irgendwo auf der Tonspur, schwillt das mit. Und immer und immer und immer wird es auch in den Stufen immer schlimmer. Ja, anstatt, dass man selber dann auch überlegt, und das ist was ganz hart, glaube ich, weil Gelassenheit oder für sich selbst mehr für Gelassenheit zu sorgen, bedeutet natürlich auch eine gewisse Konsequenz. Bei ihm jetzt in dieser Situation ist es ganz klar, er möchte unbedingt, glaube ich, die Abfindung mitnehmen. Und die Frage ist, ist es das wert?
Das ist die entscheidende Frage, das stimmt.
So, also brauche ich eine Riesenabfindung, um glücklich zu sein und oder um es der anderen Seite gezeigt zu haben, ist das oder ist es Schwäche zu sagen, wisst ihr was, scheiß die Wand an, macht doch, was ihr wollt.
Die Frage ist, ja. Auch wenn man es mal durchspielt, das ist natürlich schwierig, weil man das Ergebnis ja noch nicht in den Händen hält.
Ja.
Aber trotzdem kann man gewisse Dinge ja mal durchspielen und dann überlegen, gut, jetzt habe ich Weg A eingeschlagen, der einen unheimlichen Stressfaktor bedeutet, der letztendlich mich jeden Tag mit dieser Thematik beschäftigen lässt, den einen oder anderen Schlaf raubt, das ein oder andere Glücksgefühl raubt. Und dann habe ich es aber trotzdem durchgebracht. Wie geht's dann weiter? Und wenn dann das Endresultat, das Endgefühl lediglich nur Genugtuung ist, dann wird das sehr, sehr schnell verfliegen. Und dann ist die Frage, ob es sich gelohnt hat, sich anderthalb oder zwei Jahre diesem Stress auszusetzen. Weil das macht körperlich und eben gesundheitlich etwas. Gerade das Thema, deshalb sagte ich vorhin, Gelassenheit ist gesund. Wenn man sich vorstellen kann, was ist der Gegenspieler von Gelassenheit, dann ist es die Nicht-Gelassenheit. Oder eben, dass man gestresst ist. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der Stress empfindet. Ob es äußerlicher Stress ist oder Faktoren, die von außen kommen, ob das von innen heraus ist. Aber letztendlich wird dabei das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und das hat dann gesundheitlich schon hinsichtlich Bluthochdruck etc. ein gewichtiges Potenzial. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wenn man sich dann permanent dieser Stresssituation aussetzt, um am Ende nur Genugtuung zu bekommen, dann muss man sich eben die Frage stellen, ist es das wert?
Ja, ich frage mich in dem Zusammenhang ganz oft, könnte es so sein, also andersrum gesagt, ich habe irgendwann mal, als ich mit, ich war allzu langer Zeit mit einem guten Freund wieder gesprochen habe, der sein komplettes Leben geändert hat, der vorher in einem sehr, sehr stressigen Medienberuf gearbeitet hat, der jetzt Bücher schreibt. Und zwar sehr erfolgreich. Da habe ich so gedacht, meine Fresse, der ist aber echt gelassen geworden. Und er hat sich das auch erarbeitet. Und zwar weiß ich auch, wie viel Arbeit das war, um genau diese Gelassenheit zu erlangen und um sich das auch in Anführungsstrichen leisten zu können, gelassen zu sein. Aber es hat mich zu einem Kernsatz gebracht, und zwar Gelassenheit. Um Gelassenheit muss man kämpfen. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich definitiv so, weil Gelassenheit in der jetzigen Zeit, und nur über die können wir sprechen, wir können uns versuchen, in andere Zeiten hineinzuversetzen, gerade wenn man das mal so sagen darf, mit Zeitzeugen anderer Zeiten mal zu sprechen und uns da den einen oder anderen Hinweis und Ratschlag zu holen. Aber wir können letztendlich nur mit unserer Zeit zu tun haben und kämpfen. Und ich denke, da gibt es einfach so viele Stressoren, allein in den letzten Jahren, 3, 4, 5 Jahren, die einen natürlich alles andere als gelassen werden lassen. Und alles andere als zu Gelassenheit animieren. Und trotzdem muss man eine gewisse Resilienz haben, eine Widerstandsfähigkeit, um letztendlich aus diesen ganzen Stressoren heraus nicht nur dieses berühmte Lichtlein am Ende des Tunnels zu sehen, sondern letztendlich Lebensmut, Zuversicht und positive Denkmuster zu entwickeln. Und deshalb ist das streng genommen schon ein täglicher Kampf, weil wir mit vielen, vielen Nachrichten bombardiert werden. Wir holen uns Nachrichten, wir saugen sie auf. Meistens natürlich aus Medien, die dann vielleicht jetzt nicht unbedingt rein rational berichten, weil es nun mal um Klicks geht, um Seitenaufrufe, um Weiterempfehlungen und Verlinkungen etc. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig, für sich der Denkmuster an den Tag zu legen, die man dann auch immer wieder abruft. Also ich vergleiche das so ein bisschen, deshalb auch Gelassenheit kann man trainieren, wie das Erlernen einer Sprache oder dieses Einschleifen von Bewegungsabläufen beim Sport. Wenn man sieht, ne, ein Profigolfer, der immer wieder auf der Driving Range die Dinger pitcht. eine Läuferin, die immer wieder kurze Antritte, also aus dem Startblock heraus macht. Ein Fußballer, der immer die gleichen Abläufe mit einer Flanke auf den ersten Pfosten. Da denkt man, ja gut, das sollten die ja können, ja, aber es ist halt immer wieder die tägliche Routine, das Einschleifen, das Programmieren. Und genau so muss ich natürlich versuchen, meinen Verstand zu programmieren, weil das ist das A und O. Also ich muss letztendlich die Kontrolle über meinen Verstand erarbeiten. Und es gibt, viele sagen, nee, das ist schwierig, das geht nicht. Es gibt ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was jeder schon mal mitbekommen hat oder von mir aus auch mal einen Film gesehen hat oder selber erlebt hat. Das ist beispielsweise, wenn man hyperventiliert. Also man hat eine Stresssituation oder man fühlt eine innere Bedrohung, entweder für den Körper oder für den Geist, und fängt dann an, sehr, sehr hektisch zu atmen. Und merkt dann während dieses hektischen Atmens, dass auf einmal man die Kontrolle über den Körper verliert. Und das erlebt man eigentlich als Mediziner sehr, sehr häufig. Egal, ob das in der Praxis ist oder in der Klinik. Manchmal sogar im Alltag oder auch beim Sport, wenn sich jemand so ein bisschen übernommen hat und das Gefühl hat, ich kann nicht richtig atmen. Und diese Leute werden meistens damit beruhigt, dass man ihnen einfach nur gut zuredet und versucht letztendlich, den Verstand zu aktivieren, dass eigentlich in der Situation jetzt keine akute Bedrohung vorliegt. Manchmal gibt man dann auch das berühmte Tütchen an die Hand, wo man dann reinatmen soll.
Ach so, dachte, den man einsaugt.
Das ist das andere Tütchen. Das gibt's auch. Damit kann man übrigens auch den Verstand kontrollieren.
Ja, und auch Gelassenheit kriegt man da manchmal auch.
Ja, sehr. Das ist hier cremig 2.0. Und man versucht, wie gesagt, über dieses Thema, also über die Kontrolle des Verstandes, die Atmung und den Körper zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist also dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Also ich sage jetzt mal bewusst, wenn jemand körperliche Probleme hat, Behinderungen hat, sich zu dick fühlt oder zu dünn, was auch immer, aber der Verstand ist kontrollierbar. Selbst wenn man das Gefühl hat, man kann den Körper nicht kontrollieren, weil man meistens aus einer gewissen Misere, die man noch verändern kann, also einer körperlichen Misere, körperliche Beschwerden, kommt man meistens nur dann raus, wenn das Mindset stimmt. Und häufig gibt es ja viele Coaches auch oder auch, man munkelt, die ein oder anderen Ärzte, die versuchen letztendlich die Heilung über den Verstand und über den Kopf sozusagen zu steuern.
Zwei Sachen dazu, vielleicht noch in der Verlängerung. Und zwar vielleicht nochmal anknüpfend an meiner These, dass Gelassenheit auch ein täglicher Kampf ist. Ich glaube, es muss gar nicht so kämpferisch sein, sondern es kann auch in der Tat etwas sein, das ist so etwas, was ich mir irgendwann mal auch relativ deutlich und klar gemacht habe. Trag die Gelassenheit in deinen Kalender ein. Und das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass es manchmal ja auch so im Alltag tausend Entschuldigungen auch dafür gibt, nichts für die Gelassenheit getan zu haben. Und wenn es dann so ist, dann mach dir doch einfach im Grunde genommen von mir aus an zwei Punkten am Tag, baller dir da einfach einen Termin mit dir selber rein, wo du was für dich tust. Ne, ob das einmal irgendwie durchatmen ist, also raus in die frische Luft ist, ob das einmal Sport ist, ob das einmal irgendwie was in Ruhe essen, Handy weg dabei, Laptop weg dabei, einfach mal konzentriert, ganz normal am Tisch zu sitzen. Das habe ich bei uns wieder eingeführt, zu Hause. Es gibt, ich habe das jetzt gar nicht so eingeführt, so nach dem Motto, so jetzt machen wir das nur noch so, sondern wenn ich gefragt werde, wo essen wir, ja, am Tisch. Ohne Handy gerne, ohne irgendwas, sondern wir essen am Tisch und genießen das Essen und gucken uns das genau an, was wir da essen und was wir gekocht haben. Und nehmen uns die Ruhe und die Zeit, um dieses Essen, das wir uns zubereitet haben, auch entsprechend zu genießen. Da gibt es tausend Möglichkeiten im Kalender, wenn es denn sein muss, verbindlich Punkte einzuballern, die einfach nicht verhandelbar sind, um diese Gelassenheit vielleicht einfach tatsächlich mit Terminen zu versehen Und das andere ist, und das ist etwas, was du gerade eben angerissen hast, was ich dir nochmal gerne rüberspielen will, der Menschen, die nicht gelassen sind und zum Beispiel trotzdem aber sehr sportlich aktiv sind und merken, dass Gelassenheit auch durch den Sport kommen kann, zum Beispiel auch durchs Laufen, die sind manchmal so fixiert darauf, dass sie nicht mehr gelassen sind. Und wenn dann mal irgendwas ist und dass sie so viel auch machen, dass der Körper unter Stress kommt und reagiert. Und das ist dann Thema, und das trifft dich als Orthopäden, Stressfraktur. Ein Phänomen, das mir bis vor einigen Jahren überhaupt nicht bewusst war, bis dann der Punkt war, dass ich es selber gekriegt habe. Ich habe immer noch davon mal gehört vielleicht, aber ich habe das überhaupt nicht richtig registriert. Aber mir fehlte tatsächlich die Gelassenheit, auch mal zu sagen, so heute ist ein Tag, wo du nicht laufen kannst oder wo der Körper dir sagt, ist nicht so clever und hab's trotzdem gemacht. Da fehlte mir die Gelassenheit und das ist eigentlich total schizophren, weil du auf der einen Seite durch das Laufen ganz schön viel Gelassenheit bekommen kannst. Auf der anderen Seite, Umkehrschluss, kann es aber auch sein, dass gerade deshalb, weil du das weißt, eben nicht so gelassen bist, ab und zu mal einfach auch eine gute Pause zu machen und den Körper zu regenerieren. Und genau diese Stressfraktur, die ist etwas, wo ich glaube, das ist doch eigentlich im Grunde genommen so für dich als Orthopäde Wahnsinn, das zu sehen, dass Menschen sich tatsächlich wirklich so weit in die Ungelassenheit manövrieren, dass daraus so eine Fraktur entsteht.
Und das müssen wir jetzt einmal mit den vorangegangenen Dingen versuchen, so zu verbinden, dass letztendlich ein Schuh draus wird. Weil du kennst ja einen meiner Lieblingssätze, die Dosis macht das Gift.
Ja.
So, und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, nämlich nicht für Gift, sondern für eine Belohnung, die wir uns beispielsweise ja durch den Sport geben. Und zwar, das beginnt schon im Grunde nach wenigen Minuten, wenn wir uns bewegen. Das kann ein strammer Spaziergang sein, das kann Joggen sein, das kann ein bisschen Kicken sein, ein bisschen Frisbee spielen, spielt gar keine Rolle. Aber im Grunde schütten wir Hormone aus. Wir schütten Substanzen aus, die beruhigend sind, die stimmungsaufhellend sind. Hashtag Serotonin. Ich glaube, die, die uns regelmäßig verfolgen, wissen, was das ist und was es mit unserem Körper macht und warum es als Glückshormon beschrieben wird. So, jetzt bekomme ich indirekt, auch wenn ich es vielleicht nicht unbedingt raffe in dem Moment, aber ich bekomme für mein Engagement, dass ich sage, so, jetzt bewege ich mich, bekomme ich eine Belohnung in Form von Substanzen, die mich cremig machen, die mich wohlfühlen lassen. So, das macht natürlich etwas mit dem Kopf, nämlich der Kopf, der Geist, das Gehirn will mehr davon. So, also entwickelt sich daraus der Drang, einmal die Woche bewegen, da zweimal die Woche, viermal die Woche, sechsmal die Woche, jeden Tag zweimal. Das heißt, ich komme in eine Suchtsituation. Und deshalb gibt es ja auch viele, die sagen, ich bin süchtig nach Sport. Ja. Oder ich habe eine Laufsucht. So, aber wenn man dann beispielsweise, wenn der Terminkalender oder der innere Schweinehund oder der Partner, die Partnerin, was auch immer, einen davon abhält, an dem Tag sein Suchtzeug zu bekommen, entsteht Stress mit Cortisolausschüttung. So, und wenn wir zum Beispiel in der Medizin Cortison verabreichen, es gibt genug Krankheitsbilder oder gerade auch allergische Reaktionen, da kann Cortison das Leben retten. Also gezielt eingesetzt ist es ein sehr wirksames und auch mitunter sinnvolles Medikament. Völlig undifferenziert eingesetzt, vor allen Dingen in der Orthopädie, beispielsweise indem man das immer wieder in Infusionen nutzt oder immer wieder in Spritzen nutzt, sorgt dafür, dass es Substanzschäden verursachen kann. Und wenn man Cortison über einen längeren Zeitraum einnimmt als Medikament, ist unter anderem der Knochenstoffwechsel gestört. Das heißt also, es kommt zu einer Knochenerweichung. So, und so spielt sich natürlich neben der Überbelastung, die man seinem Körper antut, durch das ständige Drauftrampeln, und auch zwanghaft drauf trampeln, kommt der Stressfaktor dazu, dass man sagt, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich jetzt nicht die 45 Minuten laufe, sondern aufgrund meines Zeitdrucks vielleicht nur 30, dann komme ich nicht in den Genuss der beruhigenden und stimmungsaufhellenden Substanzen, sondern ich kriege Stress und schütte Cortisol aus. Mit der unnötigen oder Überbelastung und dem Cortisolausschüttung sorge ich natürlich dafür, dass ich letztendlich meinen Körper angreifbar mache. Und so entsteht eigentlich aus einem Goodwill ein Badwill. Obwohl es sich irgendwo in den Schwanz beißt. Und deshalb sind diese Zusammenhänge einfach sehr wichtig. Und du hast das Entscheidende gesagt, dass viele, viele Leute, die eben eine fast schon chronische Gelassenheit haben, können nämlich zu sagen, nö, nein, mache ich nicht, tue ich nicht, gehe ich nicht hin, treffe ich nicht, schicke ich nicht ab. Aber wir haben natürlich immer das Gefühl, wir müssen alles erledigen und alles am besten sofort und hintereinander weg. Aber im Grunde muss man auch mal, um sich tatsächlich selber zu schützen, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man letztendlich auch mal sagen, nein.
Sagt der, der eine eigene Praxis hat, ein eigenes Orthosports Lab hat, der wirtschaftlich mit vielen Ideen unterwegs ist als Unternehmer, der darüber hinaus noch Vereinsarzt ist bei Bayer Leverkusen. Wie geht das mit der Gelassenheit dann überein?
Indem ich tatsächlich auch mal Nein sage. Und was ich versuche immer wieder mit einzubauen, ist, dass ich mich unterhalte. Also ich habe natürlich 2, 3 Vertrauensmenschen, in erster Linie in der Familie, allen voran meine Frau natürlich und auch meine Brüder, mit denen ich mich ständig austauschen kann, reflektieren kann, wenn ich das vielleicht in der Situation nicht selber schaffe, was mir aber toi 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 gut gelingt, meiner Meinung nach. Und versuche darüber letztendlich immer mal wieder so den Messfühler auszustrecken, ne? Weil letztendlich diese Menschen, ich muss sagen, auch meine Kinder, die nehmen natürlich mein emotionales Spannungsfeld nehmen die wahr. Und manchmal ist man natürlich so im Flow und so auch unter Feuer und unter Dampf, dass man zwar auf der einen Seite sich fühlt, als könnte man Bäume umtreten, auf der anderen Seite aber eben nicht wahrnimmt, dass man vielleicht auch ungerecht wird. Und zwar auch ungerecht sich selbst gegenüber. Weil was ich einfach für mich gelernt habe in all der Zeit, ich bin, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin halt sehr getrieben in bestimmten Dingen, aber ich schaffe es in den letzten Jahren, muss ich sagen, auch eine gewisse Selbstzufriedenheit zu entwickeln. Und damit meine ich jetzt nicht, ach cool, hast du geschafft, wie geil bist du denn? Sondern, dass ich einfach sage, geschafft, wunderbar, nächster Punkt, aber vorher trinke ich einen Tee. Ja. Und genauso auch beispielsweise die Fähigkeit zu entwickeln, ein sogenanntes, wie soll ich das formulieren, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Also wir kennen ja zum Beispiel die Situation, wenn jemand irgendeine Scheiße baut oder eine Prüfung verhaut oder am Tor vorbeischießt oder einen Trauerfall hat in der Familie, da ist man häufig sehr empathisch. Also ne, man baut denjenigen auf oder stärkt derjenigen den Rücken. Hat die besten Tipps zur Hand, wie man es besser machen kann. Aber wenn man sich selber dann vor Augen hat und vor der Flinte, ja, dann ballert man nur drauf los, dass man eigentlich das noch machen könnte und wie konnte man denn da den Fehler machen und also ist wie Selbstkasteiung fast. Und ich glaube, auch da muss man sich mal, wie sagt man so schön, mal zurücknehmen, mal versuchen, aus sich herauszutreten und sich mal anzuschauen und zu sagen, was würdest du jetzt tun, wenn das nicht der Burak wäre, also ich selbst in dem Fall, sondern wenn es der X oder Y wäre. Und da habe ich schon versucht, bei dem einen oder anderen Thema, weil man sich manchmal auch zu sehr verbeißt und auch manchmal eine gewisse Ungeduld hat, dass ich einfach überlege, wie würdest du mit der Person XY umgehen, wenn du gefragt werden würdest. Und das hilft schon ungemein, um dann auch einfach mal zu sagen, so setzen das ist alles in Ordnung, wie es ist. Und das ist so für meine Gemütslage. Und auch ich werde natürlich, wie alle, mit Fragen, mit News und Themen bombardiert, die einem natürlich auch so ein bisschen perspektivisch, ich will jetzt nicht sagen Angst machen, aber zumindest, zumindest aber mal so auf die Seele drücken können. Und ich versuche es einfach immer rational zu analysieren und zu bewerten. Und wenn ich einen Tipp abgeben müsste oder wenn ich für mich selber jetzt was raussuchen müsste, wo ich sage, was sorgt dafür, dass man am gelassensten werden kann, dann ist das die nötige Portion Bildung. Und damit meine ich nicht Ausbildung. Und ich meine auch nicht irgendein angelesenes Wissen, sondern was ich meine ist in erster Linie, dass man unterscheiden kann, also dass man ein Verständnis entwickelt für Zusammenhänge, um wirklich so wahre Ergebnisse, wahre Erkenntnisse rauszufiltern. Und das geht nicht über die Bild-Zeitung, um es mal exemplarisch zu nennen, sondern man muss wirklich versuchen, sich Fakten zu sichern und gewisse Dinge wirklich mal ungefiltert zu betrachten und letztendlich zu überlegen, ist das, was mir dort serviert wird, was mir Angst macht, was mich vielleicht depressiv verstimmen lässt, ist das die einzige Wahrheit? Ich kenne aus dem Journalismus, das hat mir mal einer gesagt, vertraue keiner Information oder keiner Meldung, die nicht durch zwei unabhängige Quellen bestätigt wurde. Und aber das, was wir machen, in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen im Privaten, ist, wir kriegen irgendeine Meinung, und ich betone das Wort Meinung, und bauen letztendlich unser häufiges Gedankengut darauf aus. Anstatt zu sagen, gut, mag eine Info sein oder eine Meinung sein, jetzt gucke ich mal, ob es eine Gegenmeinung dazu gibt. Und wo das sehr, sehr häufig gemacht wird, ist beispielsweise in der Medizin die berühmte zweite Meinung. Ich sage immer, die müsste viel, viel häufiger eingefordert werden von den Kunden. Also ich animiere die manchmal auch, ne, wenn ich merke aus dem Gespräch heraus, ne, sie haben die folgende Diagnose, das ist die Therapie, das ist der Weg dahin zur Heilung. Und ich merke, boah, das kommt nicht so richtig an. Also die Person arbeitet oder der Kunde arbeitet mit irgendwas im Hinterkopf. Und dann sage ich, wissen Sie was, nehmen Sie doch alle Ihre Unterlagen. Meine Meinung haben Sie gerade bekommen und gehen Sie bitte nochmal zu jemandem. Hören Sie sich das an. Und dann können Sie hinterher bewerten, welche Argumentation war schlüssig. Vielleicht hören Sie Dinge, die Sie dann heute auch schon gehört haben. Und dann haben Sie die nötige Sicherheit und können das Thema mit kontrollieren. Aber das sind so Bereiche, wo man auf die zweite Meinung häufig zurückgreift. Aber in vielen anderen Dingen nicht. Ob das jetzt ein Rat ist, ob das eine Meldung ist, also News, oder ob das ein wirtschaftlicher Tipp ist. Also man hat zum Beispiel seit Jahr und Tag den ein und selben Bankberater oder Versicherungsberater. Und da denke ich, ja, aber da kann man auch eine zweite Meinung einholen. Und häufig versacken wir dort. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns aktiv mit den Dingen, die uns am meisten beschäftigen, auseinandersetzen und versuchen, tatsächlich uns ein eigenes Bild zu machen. Und das Bild ist, in vielerlei Hinsicht, egal was es betrifft, einfach sehr, sehr positiv.
Mir fällt dazu immer ein, ich sage immer dazu, sehr viel Meinung, wenig Wissen. Und das ist leider auch oft so. Das wird uns aber auch streckenweise auch medial, also haben wir ja auch große Probleme, gerade der Journalismus ist ja mittlerweile auch an einem Punkt angelangt, wo er es schwer hat, deshalb, weil auch manchmal eben die zweite Quelle dann eben fehlt, ne? Oder weil da dann einfach mal, und wenn sie dann fehlt, dann wird es dann eben irgendwie als Kolumne gekennzeichnet oder so weiter, wo das dann irgendwie nicht notwendig ist. Dann heißt es nämlich, das ist ein Meinungsstück. Entschuldigung, und von diesen Meinungsstücken gibt es dann natürlich immer mehr und mehr, weil die zweite Quelle fehlt, man es aber trotzdem ganz gerne schreiben möchte oder kommunizieren möchte in irgendeiner Form. Und das ist in der Tat genauso, wie du das sagst. Ich glaube, dass wir uns gerade momentan, mal abgesehen davon, dass es auch ein kulturelles Ding ist, fällt mir gerade ein, der Deutsche, der mag das ja ganz gerne, irgendjemanden auch am Abgrund stehen zu sehen. Das mögen wir ja. Das lieben wir. Das ist irgendwie tatsächlich einfach auch so, mal gucken, ob er jetzt noch runterfällt von der Klippe. Spannend irgendwie auch. Das ist in anderen Kulturen Gott sei Dank ganz anders. Und da denke ich immer dann, wenn es um Gelassenheit geht, spätestens da können wir uns von anderen Kulturen deutlich noch eine Scheibe abschneiden. Weil das da gar nicht so auf diese Art und Weise, diese Kultur gar nicht existiert, sondern da ist es dann auch manchmal eher so in anderen Kulturen, dass man jemanden, der am Abgrund steht, eher an der Hand nimmt und sagt, komm mal zurück und steht. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist besser? Das muss jeder für sich selber beantworten. Mir liegt die zweitere Variante deutlich näher. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir, wenn es um Gelassenheit geht, ganz oft eben einfach auch uns immer wieder mit Dingen beschäftigen, weil wir auch an einer Informationsflut, die du dich kaum mehr entziehen kannst, leiden, in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich was, was ich fast am schwierigsten finde. Denn gerade durch soziale Netzwerke, Internet und so weiter, du hast ja tausend Möglichkeiten, deine Gelassenheit auch wirklich selber zu torpedieren. Und das ist natürlich auch verführerisch. Und es ist auch total absurd, dass man wahrscheinlich auch Menschen, die wenig gelassen sind, den besten Tipp, den man ihnen geben kann, ist oftmals, lass mal dein Handy weg. Und guck dir mal an, wie die Bildschirmzeit nach oben gegangen ist in der letzten Zeit. Wie lange daddelst du da am Handy rum? Und das sind so, hat natürlich dann einfach, es wird zwar philosophisch, es hat natürlich dann auch was Kulturelles, was Gesellschaftliches irgendwo auch. Und auch irgendwie auch verständlich, weil der Mensch natürlich auch neugierig ist, muss er auch sein. Denn wir sind halt einfach mal relativ wenig ausgestattet. So der Säbelzahntiger damals, der hat sich wahrscheinlich total totgelacht, als da irgendwas vom Baum gefallen ist. Mit so kurzen Zähnen irgendwie. Und sich gar nicht wehren kann. So, ne? Und aber die einzige Möglichkeit, oder das, was wir halt haben, ist die Kommunikation. Deshalb sind wir so erfolgreich als Menschen.
Ja.
Das ist der einzige Unterschied. Und warum sage ich das? Wir nutzen sie so, dass sie uns manchmal eher krank macht. Anstatt, dass wir, genauso wie du es ja auch machst, mal mit dem Bruder, mal mit der Frau, mal mit Vertrauten unterhalten, darüber uns selbst reflektieren.
Mal mit dir.
Oder so.
Ja.
Ja, was habe ich jetzt in diesen wenigen Ausgaben, die wir hinter uns haben, alles schon gelernt und oder auch nachgedacht oder bis hin zur Wunderkirche, Montmorency-Kirche, Entschuldigung, genau. Zwei Bäume sind angekommen, die stecken schon bei mir in der Erde im Garten. Guck mal.
Großartig.
Das hat mir sehr viel Gelassenheit gegeben. Geh mal mit einem Spaten in einen festen Lehmboden rein, da lernst du Gelassenheit. nein, aber genau so ist das tatsächlich auch. Genauso Gespräche mit dir auch führen tatsächlich auch bei mir dazu, viele Dinge nochmal zu überdenken und oder die auch in Vergessenheit geraten waren, wie zum Beispiel die Stressfraktur, die hatte ich, glaube ich, schon verdrängt. Naja, jetzt war sie wieder da, danke dafür. Und ich glaube auch wirklich, wenn in diesen Zeiten glaubt man, und das würde ich dich gerne nochmal fragen, da glaubt man, glaube ich, auch gar nicht so sehr, wie massiv viele Dinge auf einen wirken. Ich glaube nämlich, dass das Unterbewusstsein auch eine wesentliche Rolle spielt, um Nichtgelassenheit zu haben, weil wir gar nicht mehr so richtig mitkriegen, was uns alles erreicht, wie viel uns erreicht, was alles erreicht, uns erreicht. Und wenn wir wissen, das ist jetzt zum Beispiel aus der Werbung, schätz mal ungefähr, wie viele Werbebotschaften prasseln täglich auf dich ein. Schätz mal.
Als Clip, also egal wie.
Werbebotschaften, egal wo. Egal wo.
In welcher Form.
Ja.
Boah. Also je nachdem, in welchen Medien ich mich bewege und versuche ja ab und zu das ein oder andere Medium zu meiden. Aber ich sag mal so, der gemeine Konsument, weiß ich nicht, 2000?
15.000.
Oh Gott, wie
15.000. Weil wenn du schon mal irgendwie bei mir ist es jetzt der Apfel hier auf meinem Laptop oder auf Handy oder so und dann guckst du, gehst du einmal in den Supermarkt, dann siehst du diese ganzen Werbebotschaften, dann siehst du die ganzen Brands, die ganzen Logos und so weiter. Jetzt habe ich dann weiß ich nicht, was auf deinem Hoodie draufsteht, aber da wird auch was draufstehen. Also das summiert sich dann. Also es sind 15.000 durchschnittlich pro Tag.
Das ist irre.
Und das ist das Unterbewusstsein. Und ich glaube, wenn wir dann noch im Internet unterwegs sind und uns das eine oder andere durchlesen und wenn wir dann noch Tagesschau gucken und wenn wir dann noch, keine Ahnung, Spiegel Online, Stern.de, FAZ.de, whatever, dann kannst du dir vorstellen, was alles. Und dann hast du noch Hiobsbotschaften und dann kommt Habeck noch um die Ecke. Und ja, dann kommt die Energie und die Inflation und so weiter. Und dann liegen wir auf dem Rücken wie ein Maikäfer, pumpen, strecken die Füße von uns und denken, fuck. Und jetzt?
Atmen.
Ja. Es gibt ja Atmungs-Apps mittlerweile. Es gibt Apps zum Atmen.
Ja, aber auch ja, die gibt es nicht umsonst, weil das sind einfach, das ist, viele sagen ja, Atmen, das ist spirituell. Nee, Atmen ist lebensnotwendig. Atmen ist ganz einfach, ja, Atmen ist tatsächlich immer noch lebensnotwendig. Verrückt. Auch 2023 nach Christus.
Ja.
Aber auch das sind ja gewisse Dinge, die wir dann vergessen. Eben in diesem ganzen Sud und mit diesem ganzen Schwall an Informationen, die uns erreichen. Und deshalb fällt es uns manchmal schwer, auch mal zu reflektieren, was man eventuell schon erreicht hat. Also eine gewisse Form beispielsweise der Dankbarkeit. Und allein, dass man existiert, dass man ein Teil der Gesellschaft ist, dass man eine Aufgabe hat, dass man eine Funktion hat, auch wenn das jetzt sehr mechanisch klingt. Ja. Aber oder dass tatsächlich man sich darüber nachdenken kann, was gibt's heute zum Kaffeestündchen? Ich will das jetzt nicht auftun, ne, nach dem Motto, es gibt Menschen, für die wäre das Kaffeestündchen die einzige Mahlzeit am Tag. Aber alles so Dinge, wo man darüber nachdenken kann und sagen kann, Mensch, eigentlich geht's uns doch gut. Und dann kann man das eigentlich wegnehmen. Weil diese Dankbarkeit, diese auch da sich eine gewisse Form der Gelassenheit zu holen, das ist Kraft, das ist Potenzial, was man auch übertragen kann an andere. Und wenn man dann 2, 3, 4 Leute auf einmal von den alltäglichen Dingen, die wir für selbstverständlich erachten, dass man auf die aufmerksam macht und im Grunde sagt, sei doch einfach dankbar, dass es dir gut geht, dass du jetzt gerade vor mir stehst und nicht umgekippt bist, dass deine Kinder geregelt zur Schule gehen können, etc. Daraus erwacht schon großes Potenzial, was man dann nutzen kann, um letztendlich diejenigen, die eher die Leute an der Klippe sehen und eben nicht die Hand reichen, so ein bisschen auszusortieren. Weil letztendlich ist es so, du hast es vorhin wunderbar beschrieben, wir sind deshalb allen anderen Spezifikationen, genau, sind wir überlegen, weil wir kommunizieren können, aber weil wir natürlich auch uns emotional nochmal ganz anders facettenreich ausdrücken können. Und ich denke, Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Faktor in diesem Zusammenhang.
Das finde ich eigentlich Richtung Ende der Folge auch wesentlich. Nämlich, ich glaube, auch ein tolles Tool, in Anführungsstrichen, um sich mal wieder etwas mehr Gelassenheit anzulachen, ist mal zu gucken, was wir alles haben. Was da alles ist, eigentlich.
Ja.
Und da ist so wahnsinnig viel. Also jeder von uns hat irgendwie oder die meisten wirklich mehr als einen Freund, mit dem du mal quatschen kannst. Mal fernab von diesen ganzen materiellen Dingen. Ja, guck mal, wir haben oftmals die Möglichkeit, uns auszutauschen. Wir haben die Möglichkeit, die meisten haben einen Job. Erstmal grundsätzlich. Wir müssen keinen Hunger leiden. Die meisten von uns jedenfalls nicht. Also es gibt einfach ganz, ganz viele, gerade in Deutschland, in unserer Kultur, gibt es einfach auch so viele Dinge, die natürlich auch, wir sagen immer so typisch deutsch, eBay vorher, aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die auch wesentlich sind dafür, dass es uns einfach gut geht. Und du hast es beschrieben, völlig richtig, mit einer gewissen Form von Dankbarkeit auch. Das sind so Sachen, die schließe ich mich gar nicht aus, die manchmal so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Oder zu kurz kommen einfach.
Oder zu kurz kommen und die ganze Zeit da sind eigentlich. Ich habe das jetzt irgendwie gerade in den letzten Wochen wieder bei meinen Hunden gesehen. Ganz krass, die sind irgendwie so mitgelaufen. Also manchmal muss halt einfach auch ein Hund so mitlaufen. Aber mit was für einer Gelassenheit diese Köter teilweise wirklich alles mitmachen. Deine Launen, Stress drumherum, Fahren von A nach B, so viel eigentlich. Und sie sind immer da und sie sind nie doof, sie sind nie aggressiv oder was auch immer. So. Und die sind die ganze Zeit da. Ich habe die gar nicht mehr gesehen. Also ich habe sie natürlich gesehen, aber ich habe nicht mehr wahrgenommen, dass diese Tiere zum Beispiel einfach auch eine wahnsinnig gelassene Spezies sind und dass sie auch Gelassenheit transportieren, wenn du es zulassen kannst. Wenn du aber den Blick nicht mehr dafür hast, wenn er mal weg ist, wenn der Fokus woanders ist, dann nimmst du das gar nicht mehr wahr. Und es sind so viele da, also jetzt hier sind mehrere Hunde am Start. Und das ist eigentlich sick, wenn man das mal so sagt. Und das sich mal wieder zu bewusst zu machen, ich glaube, dann bist du schon auf jeden Fall einen wesentlichen Schritt weiter in Richtung mehr Gelassenheit.
Ja, das definitiv. Und ich glaube, dass man sich dieser Dinge bewusst wird, was man hat, was man erreicht hat, was man noch erreichen kann, weil man einfach Potenzial besitzt, geistiges, körperliches, idealerweise beide Potenzialsorten. Dafür muss man sich eben auch mal zurücknehmen, mal die ein oder andere Pause eben einbauen, mal atmen einfach. Oder wie du es in einer der Folgen vor kurzem noch gesagt hattest, dass man manchmal vergisst, dass das Meer vor der Haustür ist und dass man einfach aufs Meer guckt. Aber jeder hat irgendwo einen grünen Gürtel um die Ecke, dass man einfach mal den einen oder anderen Baum anschaut. Gerade diese Kirschblüten und so weiter, die ja für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum nur blühen. Naja, das ist immer noch ein Spektakel. Also ich habe manchmal nur Freude daran, das irgendwie virtuell zu sehen. Wenn man dann sogar die Möglichkeit hat, mal an so einer Allee vorbeizugehen, wo dann die Dinger runterrieseln. Jetzt kann man sich darüber aufregen, dass die dann im Haar stecken. Oder man kann sich darüber freuen, dass es wunderbar aussieht und man das Haar ja ausbürsten kann und vielleicht sogar waschen kann, weil fließend warmes Wasser zur Verfügung ist. Und deshalb, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, sich positiv mal den Stecker zu ziehen, kurz darüber nachzudenken, kurz mal innezugehen und dann zu sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm. Was es einfach auch nicht ist. Ne? Und ich hatte das, meine ich, in der allerersten Folge gesagt, wir müssen, und ich versuche das wirklich täglich, mir vorzustellen, dass es einfach noch besser gehen kann. Und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was denn eigentlich alles Schlimmes passieren könnte. Weil es passiert, es wird passieren, was auch immer. Ich kann nicht in die Zukunft blicken, aber ich fühle mich einfach wesentlich aktiver, wesentlich aufgeladener und auch emotional positiver und produktiver, wenn ich mir vorstellen kann, dass es tatsächlich noch besser gehen könnte. Und das meine ich jetzt nicht finanziell oder eben wirtschaftlich, sondern emotional, körperlich, geistig. Einfach, dass man ein noch zufriedeneres Gefühl hat, dass man dafür was tun darf, versteht sich meiner Meinung nach von selbst, weil ne, Gott gibt, Gott nimmt. Um es mal so auszudrücken, ich glaube, dass man, das hatten wir ja auch in den letzten beiden Folgen, ich muss was anbieten. Ich muss sozusagen auf diesem Jahrmarkt des Lebens, muss ich meinen Teil anbieten und dann wird mir von rechts, links, vorn und hinten gegeben. Oh mein Gott, was habe ich jetzt für ein Bild erzeugt? Aber dann wird mir gegeben.
Ja.
Und das ist etwas, womit man sich ruhig beschäftigen kann.
Finde ich sehr schön, weißt du was? Ich gucke mir jetzt, ich habe so Luftlinie, 300 Meter weiter ist ein sehr, sehr schöner Magnolienbaum.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, die machen eine Riesensauerei, die Kollegen. Ich werde mich jetzt da drunter stellen und mir einfach mal 10 Minuten lang den Magnolienbaum angucken.
Ja.
Da ist man ja auch schon wieder wundersam. Kennst du diesen Begriff noch? Meine Oma hat immer gesagt, der ist wundersam.
Ja, sie hat recht.
Ja, sie hat recht. Aber vielleicht braucht es das auch manchmal, dass man wundersam unter einem Magnolienbaum steht, auch wenn das sehr kitschig klingt. Der Delfin über den Magnolienbaum springt und nein.
Da sind wir jetzt wieder im Bereich des Metaverse. Das gibt's auch schon. Das gibt's auch schon.
Ja. Was immer du tust, lieber Burak, ich danke dir sehr für die Folge heute und wir treffen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe.
Sehr gerne. Ich freue mich und gute Woche, mein Lieber. Viel Spaß
dir
mit
dem
Bäumchen.
Danke.
Bis dann.
Tschüss. Ich werde berichten.
Lauf dich frei. dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.